Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Ryska, von meinen Freunden auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und ziemlich besonderen Folge des Mensch-Technik-Podcast. Ich habe heute keinen aktuellen Aufreger aus der Tech-Welt, keinen LinkedIn-Post, der viral gegangen ist. Es ist noch ein, nach dem einen zum Thema chinesischer Automarkt, ist noch ein weiterer zum Thema Shared Mobility viral gegangen auf LinkedIn. Vielleicht mache ich da in zwei Wochen eine Folge draus. Es gibt keine Analyse von Technologien innerhalb oder außerhalb der Automobilwelt. Heute geht es ausnahmsweise mal um mich, um mein Business, um mein Unternehmen, meine Unternehmung. Normalerweise tue ich das nicht so sehr, aber ich hatte letzte Woche 10-jähriges Business-Jubiläum. Die Gelegenheit lasse ich mir nicht entgehen und da werde ich ein paar Dinge drüber erzählen. Ich bin am 16. Mai 2015 in die Selbstständigkeit gestartet. Ich war insgesamt über 30 Jahre in diversen abhängigen Beschäftigungen, vom Taxifahrer über die TU Berlin, beim Daimler, bei CAA, bei Harman, bei Test Electronic Solutions. Klare Strukturen, klare Verantwortung. Ich habe dann aber gesagt, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ich ziehe das durch und am Ende hatte ich die Idee, es liegt alles an mir, jeder Erfolg, jeder Misserfolg, dieses Gefühl wollte ich haben. Und ich habe drei Punkte für euch, die ich mit euch besprechen oder euch erzählen wollte. Das erste ist ein Blick in die Vergangenheit. Wie ist es eigentlich losgegangen? Was ist passiert? Was habe ich gemacht? Der zweite ist es, wie die ist die Lage, da werde ich nur wenige Worte drüber verlieren, aber klar, gehört dazu. Und ganz zum Schluss gibt es dann noch 5 Erkenntnisse, die ich aus meiner Selbstständigkeit für mich gezogen habe. Und ich hätte gerne 10 genommen zum 10-jährigen Jubiläum, aber irgendwann dachte ich mir, naja, knackige 5 mit einem echten Content und einem echten Mehrwert für meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Ist doch besser, als wenn ich mir nochmal irgendwelche dazu überlege, die dann vielleicht gar nicht so ernst gemeint sind oder die gar nicht so wichtig sind oder die gar nicht so knackig auf den Punkt kommen. Von daher zum Schluss 5 Erkenntnisse aus den letzten 10 Jahren. Ich hatte im Jahr 2013, 14, erste Hälfte 15 zunehmend das Gefühl, dass ich mehr Zeit in meiner zweiten Heimat Mallorca verbringen möchte. Ich hatte die Wohnung seit Sommer 2010 und am Anfang war das auch okay mit der Pendelei. Dann habe ich aber irgendwann festgestellt, nee, eigentlich könntest du hier mehr Zeit verbringen. Also jedes Mal, wenn ich dann am Freitag hingeflogen bin und 2-3 wunderbare Tage hatte und dann Sonntagabend oder Montag früh mit dem ersten Flieger zurück bin, dann nehme ich, eigentlich willst du nicht. Eigentlich hast du keinen Bock mehr und mir war dann klar, das geht eigentlich nur in der Selbstständigkeit. Also Sachen wie Homeoffice und Location Independency und diese Themen, die gab es in dem Jahr oder gab es vor 10 Jahren noch lange nicht so ausgeprägt wie jetzt. Klar, da war Corona ein absoluter Gamechanger. Aber die Flexibilität, die viele von uns heute so erfahren und als selbstverständlich sehen, die war damals, auch bei meinem damaligen Arbeitgeber, nicht vorstellbar. Zudem war ich müde von den ganzen Rangeleien, von den Machtkämpfen. Das ist ja, wenn man in so einer Firma, einer großen Firma arbeitet, in einem Weltkonzern, auch wie im Harman, Da gibt's immer Leute, die widerstrebende Interessen haben, die Dinge anders sehen, die ihre eigene Position stärken wollen. Bei meinem letzten Arbeitgeber war das auch extrem ausgeprägt, dass das gesamte Top-Management eigentlich mehr in Machtkämpfe verstrickt war, als darin die Firma nach vorne zu bringen, was sich in der Firma auch niedergeschlagen hat. Aber das ist ein ganz anderes Kapitel. Ich wasche hier keine dreckige Wäsche. Die endlosen Reporting-Meetings. Ja, immer wieder sitzen und immer wieder die gleichen Zahlen durchgehen, immer wieder feststellen, dass es alles nicht richtig ist und dass man es noch anders machen könnte. Ja, dazu kam, dass meine Themen Mensch und Technik, HMI, Usability, User Experience, die Mensch-Maschine-Themen überhaupt keine Rolle mehr spielten zum Schluss. Ich bin zwar dafür eingestellt worden und mein Titel war bis zum Schluss auch irgendwas mit Human Factors oder Usability oder User Experience, war aber halt, ja, de facto habe ich ganz andere Dinge gemacht und das wollte ich wieder abwerfen und dann zu meinen Kernthemen, zu dem, wofür mein Herz brennt, das, was ich wirklich, wirklich machen möchte, da wollte ich zurückkehren. Ich hatte dann ein letztes Gespräch mit meinem letzten Chef in diese Gemengelage. Da tauchte er auf, kam in mein Büro und wir haben dann 2 Stunden sehr, sehr kontrovers miteinander diskutiert. Und wir konnten uns am Ende immerhin darauf einigen, dass wir uns auf nichts einigen können. Und wenn man so weit ist, als ich so weit war, war mir klar, das ist es nicht mehr. Ich habe noch 2 Stunden nachgedacht, habe dann noch 1 Stunde eine Runde um den Block gedreht. Und als ich zurückkam, war mir klar, ich kündige. Ich mache jetzt Schluss, habe eine E-Mail geschrieben, sag, lieber Chef, ich komme zu dir rüber, ich unterschreibe einen Aufhebungsvertrag per sofort, du siehst mich morgen früh nicht mehr wieder und dann trennen sich unsere Freunde, unsere Wege, bevor wir uns gegenseitig an die Gurgel gehen bei der ganzen Geschichte. Es hat dann noch 3 Wochen gedauert, bis es dann halt eben am 15. Mai 2015 hatte ich dann meinen letzten Arbeitstag bei meinem letzten Arbeitgeber. Ich habe danach noch eine Handvoll Angebote von Headhuntern bekommen. Eins war auch noch ganz spannend, da bin ich ein bisschen nachgegangen, hat dann aber am Ende auch nicht geklappt. Am Ende dachte ich mir, wenn ich jetzt, wann dann? Es war der perfekte Zeitpunkt. Es gibt ja immer diese Philosophien, ja, der perfekte Zeitpunkt kommt nie und der perfekte Zeitpunkt ist immer jetzt. Es gibt Situationen, da ist es eine völlig richtige Aussage. Rückblickend, und auch damals schon war es mir bewusst, besser wird's nicht. Ich mach das jetzt einfach. Die Kinder waren aus dem Haus, das Haus war abbezahlt. Ich wusste also, wenn alles katastrophal in die Hosen geht und überhaupt nichts läuft und dann so in 1,5, 2 Jahren meine Rücklagen aufgebraucht sind, dann bin nur ich auf Hartz IV. Ich ziehe da niemanden sonst mit rein. Ich war zu der Zeit nicht verheiratet. Ich war nicht in einer Beziehung. Doch in einer Beziehung war ich, aber ich war nicht formell in einer Beziehung. Und ja, wie gesagt, die Kinder, die Jungs waren aus dem Haus. Und von daher war das ja der Moment zu sagen, ich tue es jetzt. Dazu kam, dass ich, als ich anfing, drüber nachzudenken, festgestellt habe, dass eigentlich innerlich alles schon vorbereitet war. Ich hatte den Namen, ich hatte die Internetdomain auch schon gecheckt, also mit Beyond HMI. Ich hatte ja schon auch so ein grobes Design, die Schrifttypen, die ich hatte, so meine Lieblingsfarbe, das Dunkelrot, RGB 128.00. Das war alles schon, hatte mein Unterbewusstsein schon weitgehend vorbereitet. Da hatte ich immer mal wieder kleine Recherchen gemacht und auch das war nochmal ein deutliches Zeichen dafür. Leg jetzt einfach los. In den 2,5 Wochen zwischen dem Unterschreiben meines Auflösungsvertrages und dem Start meiner Selbstständigkeit ist mir zum Glück noch rechtzeitig eingefallen, dass ich ein Auto brauche. Ich hatte davor 15 Jahre lang immer Dienstwagen. Das Thema Autokauf, sich drum kümmern, war nie irgendwie ein großes Thema. Es gab da dann eben alle 3 Jahre, kam dann die Meldung so, du musst dir ein neues Auto konfigurieren, das ist dein Budget, jetzt mach mal. Und ja, dann habe ich mir halt was konfiguriert, dann wurde noch ein bisschen nachdiskutiert, dann kam auch häufig dann der Autohändler noch mit rein, sagte, oh, ja, wir wollen gerne, dass das Kombis auf die Straße kommen, können Sie nicht ein Kombi statt einer Limousine nehmen? Und ja, also die Sachen liefen dann ab und irgendwann stand die Karre da, dann wurde die alte abgegeben, die neue abgeholt und gut war's. Jetzt brauchte ich ein Auto, ja, und bin dann halt los und bin dann zum Autohändler meines Vertrauens, hab da ein Kompaktklassefahrzeug, ein edles, schönes, gekauft und ja, war ein Gebrauchtwagen, war nicht allzu teuer. Ich wusste ja nicht, läuft das alles, läuft's nicht. Und dann wollte ich mir jetzt da nicht noch ein 50.000 Euro Auto ans Bein binden. Also eher auf kleinerer Flamme, war auch rückblickend die absolut richtige Entscheidung. Das Thema immer entsprechend schmal zu fahren. An meinem ersten Tag, am 16. Mai 2015, bin ich morgens wach geworden und mir so, jetzt bist du Unternehmer, was unternimmst du denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Und bin dann erstmal zum Arbeitsamt, wollte mich ja eben dann arbeitslos melden, mit dem Ziel, meine Frau hatte das ein paar Jahre vorher gemacht, meine zweite. Die hatte sich dann gleich selbstständig gemacht und statt Arbeitslosengeld zu kriegen, kriegte sie eine Förderung. Da dachte ich mir, oh, so eine Förderung ist was Schickes, nimmst du einfach mal mit. Bin dann erstmal ausgebremst worden, musste dann einen Kurs besuchen für Selbstständige und ja, dann haben sie mir immer wieder Stellen angeboten, auf die ich mich bewerben musste. Wo ich dachte, Leute, guckt doch hin, das passt überhaupt nicht zu meiner Qualifikation. Ja, ich erinnere mich an eine Konstruktion von Lenkrädern. Ich habe mit Konstruktion, ja, ich habe Maschinenbau studiert, aber ich habe seit dem Ende meines Studiums nichts mehr konstruiert, nicht mehr mit einer CAD-Software gearbeitet, ich habe keine technischen Zeichnungen, nichts in der Richtung. Ja, und dann dachte ich mir, vielleicht haben sie ja keine Stellen für mich und habe dann auf der Seite des Arbeitsamts, das einfach nur den Begriff Usability eingegeben, hatte sofort 5 Stellen, die sehr gut gepasst hätten. Also, völlig sinnlos. Völlig blockierend. Sie haben natürlich auch erstmal, ja, ich hätte ja einen Aufhebungsvertrag unterschrieben. 3 Monate Sperre, wie es üblich ist. Dann haben sie gleich gesagt, okay, ich hätte mich eigentlich vorher schon melden müssen. Das würden sie mir jetzt mal nachsehen, weil es das erste Mal wäre. Und ja, also ich kam mir da echt vor wie gegängelt, wie eine enge Leine genommen und dachte mir, oh Leute, das kann es nicht sein. Sorry, nicht mit mir. Und sie haben dann insgesamt zweimal meine Krankenkasse bezahlt und dann bin ich raus. Wie gesagt, Leute, vergesst es einfach, ich mache mich selbstständig und gehe raus aus der ganzen Geschichte. Ja, das war dann so der Start, der formale Start bei der ganzen Geschichte. Ich habe mir dann relativ früh überlegt, was für eine Art von Business will ich denn haben? Wie soll das Ganze aussehen? Ich habe auch ein bisschen in meinem Netzwerk rumtelefoniert. Ein bisschen, ja. 3 Wochen intensiv, jeden Tag 3, 4 Gespräche mit Leuten geführt, die mich gut kannten und gesagt, Mensch, wie siehst du mich? Wie nimmst du mich wahr? Was kann ich dir liefern als Mensch, der jetzt bei einem Autohersteller oder bei einem Dienstleister oder wo auch immer arbeitet? Ja, was willst du von mir haben? Und es kam heraus, dass die Themen, die ich so auf dem Radar hatte, auf dem Fokus hatte, schon ziemlich gut passten. Und auch mal die Aussage, naja, da brauchen wir keinen vollständig einzustellen für die Usability, User Experience, es kommt hin und wieder mal. Also wenn du uns dann mal für 6 Wochen zur Verfügung stehst und ein Problem löst, perfekte Sache. Dachte ich mir, genau was ich will. Perfekt. Und ja, dann war einer der Cornerstones, den ich mir ausgabe. Ich bin allein und ich bleibe es. Ich bin Solopreneur. Ich habe bis heute keine Angestellten, keine Mitarbeiter. Ich finde es immer witzig, wenn ich darauf LinkedIn von irgendwelchen Leuten angeschrieben wird, ja, wir suchen dein Personal und Personalsuche wird uns ganz einfach. Und ich sage, Leute, guckt hin, ich bin Solo-Selbstständiger. Ja, da ist nichts mit Personal. Also, das habe ich gemacht und ich bleibe dabei. Ich habe mir sehr schnell ein Netzwerk aus anderen, entweder Solo-Selbstständigen gebaut oder aus Firmen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, ja, wo ich dann Aufgaben delegiere. Also die Sachen, in denen ich nicht wirklich gut bin, die Sachen, die mir nicht wirklich Spaß machen. Also Buchhaltung, Webadministration. Ja, das waren die beiden ersten Partner, die ich mir gesucht habe. Ja, das war eine Buchhalterin und Steuerberaterin, mit der ich bis heute zusammenarbeite und ein Webadministrator, der meine ganzen IT-Sachen macht und die Website aufsetzt und pflegt und designt. Und also Die beiden habe ich seit Anfang an. Und dann hole ich mir immer dann Leute dazu, wenn es in einem Projekt gebraucht wird, gefragt wird. Ich habe einen Designpartner, ein Top-Design-Studio aus Stuttgart, mit dem ich gerne und viel zusammenarbeite. Das ist ein regelmäßiger Partner. Darüber hinaus noch viele andere. Nächster Cornerstone: minimale Infrastrukturen, minimale Kosten. Ich habe schon gesagt, ich habe mir ein relativ kleines und nicht allzu repräsentatives Auto zugelegt. Andere machen als erstes erstmal so sagen, okay, ich brauche eine fette Karre. Ja, ich muss mir jetzt hier, dann hast du sofort, dann hätte ich sofort 1200 Euro Leasingrate pro Monat am Hacken gehabt und nee, will ich nicht. Kostenminimierung, Infrastrukturminimierung. Auch Thema Büro war mir völlig klar. Ich habe damals noch in meinem Häuschen gewohnt, da war mehr als genug Platz. Auch in der Wohnung, in der ich jetzt wohne, ist ausreichend Platz für ein Office. Ich brauche keinen schicken Glaskasten irgendwo mit irgendeiner Empfangsdame oder ähnlichen Dingen. Sorry, brauche ich nicht, will ich nicht, bezahle ich nicht. Und dann das Thema maximale Freiheit, insbesondere Ortsunabhängigkeit. Dort arbeiten, wo ich will, dort arbeiten, wo andere Urlaub machen, arbeiten, wie ich will, wann ich will, ja, und vor allem auch mit wem ich will. Also diese maximale Freiheit, das ist etwas, was ich von Anfang an ganz oben auf der Agenda hatte. Und wie das Schicksal so spielt, hat mich dann einer meiner Mallorca-Freunde darauf hingewiesen, du, da gibt es in Berlin demnächst, das war so, boah, 6, 8 Wochen, nachdem ich mich selbstständig gemacht hatte, da gibt es die DNX-Konferenz, die digitale Nomaden-Konferenz. Geh da mal dahin. Da wirst du inspiriert werden. Da gibt es viele Leute, die genau so einen Lifestyle machen, wie du es haben möchtest. Und bin dann da hingegangen und stellte fest, okay, ich bin wahrlich nicht alleine. Hier laufen 500 Leute rum, die wollen das Gleiche wie ich. Und es laufen 50 Leute hier rum, die leben das, die machen das. Und in den digitalen Nomaden gibt es völlig unterschiedliche Geschäftskonzepte von Leuten, die Online-Stores beraten, über Online-Coaching und Yoga-Kurse bis hin zu Content-Providern und Menschen, die Copywriter sind. Ja, und die leben dann in Thailand, die leben in Brasilien, die leben in afrikanischen Ländern. Vielfach auch so, dass sie das ausnutzen, dass sie in Europa und USA Kunden haben, Klienten haben und die Stundensätze von Europa und USA ansetzen können, aber in einem Land leben, in dem die Preise deutlich niedriger sind. Da war zum Beispiel eine Frau, eine Programmiererin, die sagte, sie lebt in Brasilien, sie ist Kitesurferin und ab 11 ist da, wo sie ist, der beste Wind. Und ab 11 ist sie jeden Tag auf dem Wasser. Und sie sitzt dann morgens da, ihre Kunden sind in Europa, steht früh auf, ja, setzt sich dann um 5 in die Videokonferenzen rein, hat dann die 6 Stunden Arbeit. Diese macht, erledigt ihren Job, macht alles drum und dran und um 11, wenn das Wetter geil wird, ist sie draußen. Das sind so Lebenskonzepte. Und davon bin ich ziemlich schnell angefixt worden, dass mir, jupp, das will ich auch. Nicht in allen Aspekten, nicht in allen Punkten, nicht in aller Macht. Aber es scheint ja zu funktionieren. Es sind die Strukturen, waren eben auch 2015 prinzipiell schon vorhanden, ja, mit Online-Konferenzen und Videomeetings und Telefoncalls. Und da bin damit bestärkt worden, das machst du jetzt, ja, das tust du jetzt. Und es kamen dann sehr schnell die ersten Projekte rein, nach fast jeder Keynote, die ich irgendwo gehalten habe, auf irgendeiner Konferenz, habe ich auch eine Anfrage bekommen. Ja, sehr viele davon sind dann auch realisiert worden. Also das war eine sehr, sehr, eine sehr schöne Zeit, wo sich sehr schön, sehr guter Flow eingestellt hat. Dazu kamen ständige Fortbildungen, ja, ständige Anpassungen. Also ich habe von der International Coaching Federation eine Coaching-Ausbildung gemacht, bin also jetzt systemischer Management-Coach, habe als solcher nie gearbeitet, habe das auch nicht vor. Aber die Tools, die Werkzeuge, die Denkweise ist sehr, sehr spannend. Die zweite ganz große Fortbildung, die ich gemacht habe, war bei Greater oder Gedankentanken, die Ausbildung zum Keynote-Speaker. Das war während Corona, habe ich die gemacht. Das war auch eine sehr, sehr wertvolle Angelegenheit, in der ich viel, viel gelernt habe und viel habe mitnehmen können. Ja, und so lief dann mein Business bis Corona richtig, richtig gut. Ja, das war eine Sache, die sehr viel Spaß machte. Viele Aufträge, teilweise, ja, auch die Sorge, kriege ich das alles gestemmt? Habe ich überhaupt genug Stunden im Laufe eines Tages, um für meine Klienten da ein Ergebnis zu liefern, mit dem die zufrieden sind? Lief, wie gesagt, alles sehr, sehr fein und sehr, sehr schön. Dann kam das Frühjahr 2020. Ihr werdet euch erinnern, das war die Zeit, wo Corona aufkam. Ich erinnere mich noch sehr genau an den Tag. Ich habe am 15. März Geburtstag. Da habe ich noch mit Freunden und Familie in einer Kneipe gefeiert, hier bei uns in Böblingen. Da waren aber überall schon diese rot-weißen Flatterbänder. Es durfte nur jeder zweite Tisch belegt werden. Ja, das waren alles so Dinge, die dann schon darauf hindeuten, dass da was kommt, was wir überhaupt noch nicht abschätzen können, was komplett neu ist und was die ganze Welt komplett aus der Bahn werfen wird. Am 16. März hatte ich, das war ein Montag, eine Lieferung an einen Kunden. Die haben wir dann schon online verlegt. Da hieß es dann schon, nee, nee, kommen wir nicht zu uns nach Frankfurt, sondern wir machen das online. Hab dann also diese Lieferung übergeben. War ein längerer Report zum Thema User Experiences in Fahrzeugen. Ja, und dann guckte ich in meinen Kalender und stellte fest, Mensch, viele Netzwerkmeetings, Konferenzen, Kundengespräche und, der Kalender war voll. Am Abend des 17. März war der leer. Es ist alles, radikal alles, was anstand, abgesagt worden. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, ja, das könnte jetzt auch komisch enden, das könnte jetzt auch kritisch werden. Aber aufgrund der geringen Kosten und der minimalen Strukturen, die ich hatte, habe ich auch diese Zeit problemlos überstanden. Konnte mein normales Leben war ja eh vorbei, ja, konnte aber die Dinge, die ich so an privat auch an laufenden Kosten hatte, problemlos stemmen und war also alles völlig, völlig problemlos machbar. Und irgendwann ging es ja dann auch so häppchenweise wieder los, dass dann mal die ein oder andere Online-Keynote kam, dass dann die ersten Kunden auch wieder Projekte angefragt haben. Und ich hatte so einen Klienten, wo ich dann jeden Morgen, bevor ich hin bin, zum Corona-Test bin. Und als ich dann beim Klienten vor der Haustür stand, habe ich in meine App reingeguckt und dann war das immer glücklicherweise immer grün. Dann durfte ich rein, ja, und musste also dann vorne an der Tür zeigen, hier, ja, mein Test von heute ist grün, der ist in Ordnung. Das hat dann entsprechend funktioniert und so lief dann die Sache langsam wieder an in die heutige Zeit hinein. Die Lage heute. Es gibt immer wieder Nächte, in denen ich nicht schlafen kann, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ja, wenn ich dann wach liege und sage, ey, was ist denn hier los? Was ist mit den Projekten los? Warum sind plötzlich so viele Dinge so zäh geworden? Oder andersrum, dass plötzlich mehrere Anfragen gleichzeitig auf dem Tisch liegen und ich mir dann überlege, ey, wie soll ich das eigentlich stemmen? Also ich über 3 Wochen hinweg eine Phase, in der ich insgesamt für 8 Tage Workload hatte. Da war dann halt ein Klient aus China dabei, der wollte jeden Tag eine Telco haben und dann haben wir die hier auf Ortszeit sehr, sehr früh gelegt. Da bin ich dann jeden Morgen um 5 aus dem Bett, habe um 5:30 am Rechner gesessen, um halt eben diese Themen abzuarbeiten. Hab dann halt eben bis spät abends, nachts gearbeitet, war dann halt entsprechend auch am Wochenende immer engagiert für meine Klienten, habe dann Dinge gemacht. Also, das ist so die Lage, in der ich bin. Die Frage ist immer, würde ich es wieder so machen? Meine Antwort ist ganz sicher. Ganz klipp und klar, was ich sage, bei all dem Stress und all dem Ärger und all den schlaflosen Nächten, die Eigenständigkeit, die Freiheit, die Flexibilität, die ständig wechselnden Anforderungen, die immer neuen Projekte, die immer neuen Themen, die immer neuen Kunden, die Herausforderungen, die sich immer wieder neu stellen, das ist das, was für mich super spannend ist. Es ist das, was ich will. Und das lebe ich. Die Autoindustrie befindet sich in einem radikalen Umbruch. Das weiß jede und jeder von euch. Die Themen ändern sich. Ja, wir bewegen uns weg vom Verbrennerantriebsstrang hin zum elektrischen Antriebsstrang. Wir haben die ganzen Themen automatisiertes Fahren. Wir haben das Thema Software-Defined Vehicle. Also alle diese Themen, die sich da im Moment aufbauen, die halt die Fahrzeuge selber erheblich beeinflussen werden, die aber auch die Prozesse, die Entwicklungsprozesse, die Konzepte radikal verändern werden. Und es kommen neue Firmen dazu. Ja, in China gibt es im Moment deutlich über 100 Autohersteller, von denen vielleicht 10, 20, 30, ich habe neulich gehört, es werden 10 sein, ich bin etwas optimistischer, vielleicht 20, überleben werden. Ja, also das ist ein intensiver Umbruch, der mir die spannende Aufgabe gibt, ständig dran zu bleiben, ständig meinen Platz neu zu definieren und ihn auch zu verteidigen, weil natürlich sind die Themen, die ich betreibe, nicht nur durch mich betrieben, ansonsten wären sie irrelevant. Und ich stelle es häufig fest, dass Firmen, für die ich gearbeitet habe, wenn ich dann gegangen bin, einen Experten im Bereich Usability, User Experience einstellen. Also gelernt haben, das Thema ist so wichtig, dass wir da jemanden brauchen. Und sehe ich gerne, weil ich ja möchte, dass Technologie gut ist und einfach nutzbar ist und einen echten Mehrwert hat. Auf der anderen Seite, klar, muss ich dann gucken, wo finde ich einen neuen Platz, wo kann ich dann entsprechend auch mein Terrain wieder neu abstecken. Entschuldigung. Gut, kommen wir zum Ende. Die 5 Erkenntnisse. Was war gut? Was würde ich eventuell anders machen? Das erste ist, eine klare Positionierung hilft. Der Aufbau einer starken Personenmarke. Ich stehe für bestimmte Themen. Habe da lange für gearbeitet. Ich habe auch immer wieder Anfragen. Ja, willst du nicht Vertrieb für dieses machen? Willst du nicht Vertrieb für jenes machen? Und ich sage dann auch mal, ich mache den nicht aktiv. Also wenn ich über etwas stolper, wenn mir ein Klient sagt, ach, kennst du nicht jemanden, der das und das und das hat? Jederzeit, keine Frage. Aber zu sagen, okay, ich habe jetzt 5 verschiedene Visitenkarten von 5 verschiedenen Auftraggebern und ich stehe jetzt mit 5 verschiedenen Sales-Themen da. Andere Leute machen das, sind damit auch sehr erfolgreich. Ich habe mich entschlossen, ich mache das nicht, einfach um meine Marke nicht zu beschädigen. Zweiter Punkt. Ich bin zu lange, zu intensiv auf Sicht gefahren. Also immer geguckt, kommt was, reagiert, draufgesprungen, gemacht, getan. Kommt der Auftrag super, kommt der Auftrag nicht. Aufkommen von Panik. Beim Neustart würde ich definitiv ein stärkeres Fundament setzen, einen eher strategischen Plan, auch regelmäßige Reflexionen. Ja, das hätte vieles erleichtert, als jetzt wirklich von einem Projekt zum nächsten zu laufen und das halt eben dann runterzuarbeiten. Ich hätte auch einfach mal Nein sagen sollen. Ich bin jemand, der etwas eher Konfliktscheu ist, der einfach mal Ja sagt. Durfte aber lernen, nicht jeder Auftrag passt, nicht jeder Kunde passt, nicht jede Zusammenarbeit ist gesund. Ich hatte halt eben auch Projekte, bei denen ich mir gesagt habe, machst du einfach nicht nochmal. Ist ein Lernprozess, ich sehe es positiv und habe aber damit jetzt auch keine größeren Probleme. Es ist ja nichts wirklich schief gelaufen, es gab nur Situationen, wo ich mir dachte, oh, warum sitzt du eigentlich hier, warum machst du das eigentlich? 4. Punkt von den 5 Erkenntnissen. Ich hätte früher anfangen sollen, mit eigenen Inhalten zu jonglieren. An LinkedIn habe ich relativ früh begonnen, aber diesen Podcast, den gibt es jetzt seit 2,5 Jahren. Ja, 3 Jahre, muss mal nachgucken. Aber so in der Größenordnung. Damit hätte ich früher beginnen können. Das hätte ich anders angehen können. Da hätte ich auch sicher auch zur Stärkung meiner Positionierung und meiner Personenmarke ganz klipp und klar früher und mehr machen können. Und manchmal überlege ich, habe es neulich auch mit jemandem besprochen, ja, willst du nicht YouTube-Videos machen aus deinem Podcast? Und dann denke ich mir immer, so wie ich hier manchmal hinter dem Mikrofon sitze, bin ich froh, dass keine Kamera läuft. Also von daher, nein, mache ich nicht. Auch da die Frage, ist es gut oder nicht? Vielleicht werde ich irgendwann mal sagen, hetzt du mal. Aber das ist auch nicht so entscheidend. Bereuen ist immer eine ganz doofe Angelegenheit. Nur draus lernen. Einfach zu sagen, ich habe bestimmte Dinge gemacht auf eine bestimmte Art und Weise. Oh mein Gott, mein Hals ist trocken. Ja, und dass ich dann halt eben entsprechend sage, ich mache es das nächste Mal anders. Und ich trainiere immer noch dazu, früher deutlich mehr als heute, Durststrecken mit Panik zu betrachten. Ja, es gab immer mal wieder Phasen, da kam nichts Neues. Da wusste ich, okay, jetzt Mitte des Monats hast du die Abgabe für dieses Projekt. Das ist noch nichts Neues da, wo soll das jetzt herkommen? Jetzt ist aus, jetzt ist vorbei, jetzt ist alles durch. Ich weiß heute, solche Phasen gehören dazu. Sie machen mich stärker. Es ist kein Scheitern, sondern es ist der nächste Schritt, den ich mache. Der nächste Schritt in die nächsten, vielleicht sind es ja nochmal 10 Jahre, die ich hier mein Business betreibe. Jo, das war's dann auch schon. Die heutige Folge zum Thema 10 Jahre Beyond HMI. Mein Business-Jubiläum gefeiert mit dieser Podcast-Folge. Wenn sie euch was gegeben hat, erzählt anderen Menschen darüber. Ich kann immer noch mehr Abonnenten, immer noch mehr Zuhörer gebrauchen. Es ist ja immer dieser Zirkelschluss. Je mehr Leute mich hören, desto besser werde ich gerankt, desto noch mehr Leute können mich hören, weil ich halt eben sichtbarer werde auf den entsprechenden Plattformen. Und dann können wir alle gemeinsam Make Technology Sexy machen. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-röske.com, Röske mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.